Seien Sie herzlich willkommen zur Bibelstunde heute in Aidlingen. Wir sind alle noch etwas perplex über das Landschaftsbild seit gestern. Ein besonderer Gruß gilt auch unseren Gästen aus Plauen, Familie Reinhard und Tabea Steger mit ihren 4 Kindern sind heute zu Gast hier. Sie sind tapfer im Einsatz für Jesus in Plauen. Frau Tabea Steger ist eine Absolventin unserer Bibelschule und wir freuen uns immer über solch ein Wiedersehen, wenn man dann nach einigen Jahren Bibelschule plötzlich gemeinsam miteinander im Dienst für Jesus steht, sich austauscht. Gottes Segen Ihnen auch für Ihren Dienst dort. Ja, und wir freuen uns ganz sehr über die Zusage von Pfarrer Winrich Schäffbuch, diese Bibelstunde zu halten. Seien Sie und Ihre Frau Beate Schäffbuch ganz herzlich willkommen. Es ist schon beim Mittagessen aufgekommen, da sagte Frau Dr. Klaus, unsere Schwester Gabriele, er war auch in Pakistan, sogar bei uns in Kohistan. Und so könnte der Bericht weitergehen. Pfarrer Winrich Schäffbuch hat durch seine Tätigkeit als Gründer und Leiter der Hilfswerke Christliche Fachkräfte International und Hilfe für Brüder und Coworkers, hat er viele Verbindungen in alle Welt. Ich glaube nach Kuba, nach China, nach Äthiopien, nach Tschad. Es wäre sicher leicht, mehr als eine Stunde zu füllen mit Berichten von Verbindungen und Gemeinschaft und gegenseitiger Hilfe mit Geschwistern aus aller Welt. Ich selber habe eine sehr gute Erfahrung gemacht, die ich eigentlich jedem wünsche, der so das erste Mal von zu Hause wegzieht. Ich bin mit 17 das erste Mal weggezogen von zu Hause nach Stuttgart in die Großstadt und bin in eine große, lebendige Gemeinde geraten, in die Ludwig-Kofacker Gemeinde. Da war Pfarrer Schäffbuch 30 Jahre Pfarrer. Und ich bin sehr, sehr froh um diese Erfahrung, dass man da als fremder Mensch einfach aufgenommen wird, Gemeinschaft findet, Bibelstudium findet, gesunde Lehre, gute Freunde, Hauskreise. Ich bin sehr froh über diese Kombination Pfarrdienst und der weltweite Horizont. Und wir sind auch froh, dass Sie heute Ihr großes Anliegen mit uns teilen und das Wort Gottes uns groß machen. Vielen Dank. Wir wollen anfangen mit dem Lied 285. Jesus, wir sehen auf dich. 285.
Schwestern begegnen, ist das für unser Leben so viel Reichtum, Beglückung gewesen. Aber am allerschönsten, dass der Blick auf Jesus ruht, sie sahen niemand als Jesus allein. So wollen wir beginnen und beten. Lieber Herr, wir kommen her und uns bewegt viel. Wir sind umgetrieben, belastet, auch oft in Sorgen. Aber wir wollen dich sehen mit den Augen des Glaubens, den Herrn und Heiland, Versöhner und Erlöser, und danken dir, dass du unser stürmisches Leben zur Ruhe bringst, bei dir in deinem Frieden. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest, dass wir dich hören und erwarten wir auf dich, dass dein Wort das lebendige Wort ist, das wirksame Wort, das uns verändert und erneuert. Amen. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, dann schlagen Sie bitte auf im ersten Petrusbrief. Im letzten Kapitel, Kapitel 5, 1. Petrus 5, davor steht das ganz Wichtige, dass Verfolgungen kein Unglück sind, sondern die Segenslinie Gottes mit seiner Gemeinde. Lasst euch nicht befremden mit der Verfolgung. So toll, was alles in der Bibel drin steht, im Wort Gottes. Wir sind ja oft entsetzt über die schweren Wege, die Gott seine Gemeinde führt. Aber er gebraucht sie, um seine Herrlichkeit dort zu offenbaren. Und wir erleben es ja bei uns, dass die unangefochtene Gemeinde sehr weit sich von Jesus und seinem Wort entfernt. Und jetzt kommt Kapitel 5. Die Ältesten unter euch ermahne ich, ich, der Mitälteste und Zeuge am Leiden Christi, da meint der Petrus sich selbst, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ist ja bei uns in unserer Gesellschaft üblich, dass irgendeine Kommission einmal ein Wort des Jahres wählt, was so ein typisches Wort ist. Und da kam das Wort etwa Ellbogengesellschaft. Ach, das war so typisch für so eine Zeit. Oder da kam das Wort Abwrackprämie. Wenn Sie mich fragen, welches Wort für unser ganzes Jahrhundert ein typisches Wort wäre, ich denke, das Wort Manager. Heute sind das die gefragten Leute. Alles wird gemanagt in der Politik. Sogar die Schulden werden noch gemanagt. Die Krisen, das Gesundheitswesen, alles wird gemanagt. Die Wirtschaft sowieso. Und das hat auf die Christen abgefärbt. Wir sind ja Kinder unserer Zeit. Und da trifft man überall in der Gemeinde Jesu, trifft man Manager. Mission wird gemanagt, Evangelisation wird gemanagt, Gemeinde wird gemanagt und gebaut. Ich habe große Sorge, dass wir darüber vergessen haben, wie eigentlich Jesus Gemeinde baut. Ich will bauen meine Gemeinde. Das will Jesus selber machen. Und er ruft uns in seinen Dienst. Und das ist so schön, dass ein Wort immer wieder vorkommt, auch in diesem Abschnitt. Er ist doch Hirte, ohnegleichen, der Erzhirte, also der Superhirte, von dem wir ausgehen. Es geht schon zurück aufs Alte Testament, der Hirtendienst Gottes. Jeder von uns wird den Psalm 23 eh zum Lieblingspsalm haben. Der Herr ist mein Hirte. Der ewige Gott und sein Sohn Jesus, der macht diesen wunderbaren Hirtendienst, der sich um uns müht und um uns sorgt. Ja, das Bild ist uns seit Kindertagen ja so wunderbar vertraut, weil Jesus das dann in Johannes 10, Sie kennen die Stelle, ich bin der gute Hirte, sich abgrenzt von denen, die es nur als Beschäftigungsverhältnis machen. Aber schon im Alten Testament klagt Gott, dass die, die eigentlich in der Gemeinde eingesetzt sind als Hirten, so schrecklich versagen. Da steht im Hesekiel-Buch die Klage wider die Hirten, die sich nur selber weiden, denen es nur um sich geht und die die Herde verkümmern lassen. Jetzt ist mir das heute einfach wichtig, ich habe darüber nachgedacht und denke, viele von Ihnen, Sie sind irgendwo im Hauskreis tätig, im CVM oder in der Gemeinde, Gemeinschaft, irgendwo tätig, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass der Hirtendienst der allerwichtigste Dienst ist. Natürlich, Evangelisation ist auch wichtig, Leitung ist wichtig, aber ich meine, der Hirtendienst ist verkümmert in der letzten Zeit. Der ist vernachlässigt, weil man kaum darauf hingewiesen hat, wo kommt denn in der Bibel ein typischer Hirte vor in der Gemeinde? Das war etwa der Barnabas. Der hat schon diesen Namen gehabt, der Sohn des Trostes. Und der Barnabas war ganz anders als der Paulus. Der Paulus war ja der vorwärts stürmende Missionar. Und die Missionare, die haben immer etwas Bezwingendes an sich. Schön, liebe das. Aber ich bewundere auch die Lehrer in der Gemeinde, die das ganz ruhig erklären können. Die sind nicht Feuer und Wut, sondern die sind auch ganz überlegt, erklärend, mit dem Kopf. Lehrer braucht man, nicht nur hier in der Bibelschule. Auch in der Gemeinde braucht man Lehrer. war immer dankbar, wenn in meiner Bibelstunde ich verhindert war und wir einen unserer geistlich Begabten, Rolf Brune oder so, bitten konnten, komm. Und das war immer so toll, wie er das in Ruhe erklären kann, die Lehrer. Aber dazu gehört bei der Aufzählung der Ämter neben den Evangelisten, Lehrern, der Hirte. Und ganz viele von ihnen haben von Jesus die große Gabe anvertraut bekommen, Hirten zu sein, wie der Barnabas, Geduld zu haben. Da war es einmal passiert auf der ersten Missionsreise, dass der Johannes Markus gekniffen hat. Das ist gleich bei Antalya gewesen, da wo die Cibo-Schnäppchenreise da immer sind in der Türkei. Und da hat er das Muffensausen bekommen, wie er gehört hat, was da oben in den Taurusbergen passiert mit den Räubern. Er hat gesagt, ich möchte heim zur Mama. Und dann hat der Paulus gesagt, den Johannes Markus nehme ich nie mehr mit. Wem der Rockschoß wichtiger war, als für den Herrn sich blutig schlagen zu lassen, die kann ich nicht gebrauchen. Der Johannes Markus hat gesagt, und ich gebe ihm eine zweite Chance. Wissen Sie, was ein Hirte ist? Ein Hirte hat ein Herz. Der kann mitfühlen. Der hat Geduld. Diese Leute fehlen heute in den Gemeinden. Und ich bin überzeugt, ganz viele von Ihnen haben diese Gabe. Ich will, dass Sie heute diese Gabe erwecken. Sagen, ich sehe da meine Aufgabe. In der Fürbitte. So wie wir für unsere Enkel beten, auch wenn wir keine Frucht sehen. Der Hirte lässt 99 Schafe zurück, um das eine Verlorene zu suchen. Totaleinsatz und gibt nie eins auf. Das ist der Hirtendienst. Und in unseren Gemeinden gibt es so viele Leute, Sie kennen die alle, die sind im Leben zu kurz gekommen. Und die sind einsam und die warten auf ein Gespräch. Wo sind denn die Hirten? Die sagen, ich habe Zeit für dich, komm doch mit mir jetzt gleich nach der Versammlung und dann reden wir noch miteinander und wir machen einen Spaziergang. Und die besten Seelsorger sind ja die, die zuhören können. Man hat ja das Wort Seelsorge heute auch übersetzt mit dem Wort Coaching, aber das ist was anderes, ganz abgesehen davon, dass die Stunde wahnsinnig viel Geld kostet. Im Wikipedia steht so schön drin, die Untersuchung eines amerikanischen Professors, wenn Sie es mal angucken, der sagt, jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand kann alles Gleiche leisten, aber die Leute sind so begeistert, weil es so viel Geld kostet. Aber wenn Sie bloß die Gabe haben, mit gesundem Menschenverstand einem da zu sein, ich kann dir raten in deiner Krise, du hast ein Problem, komm doch zu mir und es kostet nichts. Aber ich kann dir helfen. Und der Petrus sagt, ich bin ein Mitältester in diesem Amt der Gemeindeleitung als einer, der mit in dieses Amt von Jesus eingesetzt ist. Und da sagt er gleich im ersten Vers, ein Zeuge der Leiden von Jesus. Warum meint er denn das? Die Hirten müssen mittragen, was gelitten wird. Krankheitsnöte, Versagen, Schuld. Jede Beichte, die man anhört, ist doch eine Last, die man mitträgt, die uns auch auf den Boden beugt. Aber das ist das Schöne an den Hirten, dass sie dazu da sind, die Schwachen zu tragen. Und wir haben so viel Schwache. Und darum ist das so wunderbar, dieses Amt zu haben, das Hirtenamt. Und das ist das wichtigste Amt. Nun haben das die Pfarrer ja an sich, dass sie schon das Wort Pastor gepachtet haben. Nein, das geht für alle, die in der Gemeinde sind, dass dieses Hirtenamt etwas Wichtiges ist für jeden Christen. Und das schreibt der Petrus jetzt ein wenig auch von den Gefahren unseres Hirtenamtes. Er sagt, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Also das ist ein Auftrag an uns alle. So wie es der Petrus weitergibt und er selber von Jesus eingesetzt wurde in dieses Hirtenamt. Pflege du dein Hirtenamt. Müsste 2 Minuten Pause jetzt machen. Halt mal, welche Menschen hat Jesus mir zur Pflege, zur Betreuung aufgetragen? Das kann schon in der Nachbarschaft anfangen. Das waren vielleicht Leute, die einmal bei uns dabei waren und dann wieder weggelaufen sind. Schafe, die sich verlaufen haben. Andere, für die wir Verantwortung tragen. Und dann sagt er die Gefahren. Was ist denn das? Nicht gezwungen in der Gemeinde von Jesus, wo sie auch sind, ist der Zwang immer tödlich. Das Gesetz richtet nur Zorn an. Nie Zwang. Ganz furchtbar, wenn sie sagen, ich muss im Chor mitsingen, ich muss das alles. Nie ein Muss. Das ist ein Privileg. Und wenn sie es nicht gerne tun, lassen sie die Finger davon. Es kommt dann auch nichts dabei raus. Machen Sie es gern aus Freude, dass unser Leben brauchbar wird für unseren Herrn. Nicht gezwungen, sondern freiwillig. Gerne und fröhlich das Hirtenamt wahrnehmen. Steht eine schöne Stelle drin. Interessant auch von Petrus. Als die Tabea gestorben war, haben die Apostel von Jerusalem gesagt, da muss ein Apostel hin zur Beerdigung. Sieht sonst blöd aus. Und dann haben sie gesagt, Petrus, geh doch du zur Beerdigung der Tabea. Apostelgeschichte 9. Und da hat der alte Luthertext hat es natürlich toll getroffen. Im neuen Luthertext heißt es, säume nicht. Sagt mir gar nichts. Im Altluther hat es geheißen, lass dich's nicht verdrießen. Kennen Sie das? Wenn Sie einen Auftrag haben in der Gemeinde, gerade im Hirtendienst, da musst du hin, da brauchen wir dich, lass dich's nicht verdrießen. Es gibt in der Gemeinde Jesu so viel verdrossene Leute und das hat keinen Wert. Gerne und freiwillig, und das ist ja was Wunderbares dann geschehen, als Petrus sogar die Tabea vom Tode auferwecken durfte. Und dieses wunderbare Zeichen dort geschehen ist. Wir haben heute eine herrliche Losung. Ich habe ein wenig gerungen. Ich hätte so gerne heute auch die Bibelstunde über die Losung gehalten. So er spricht, so geschieht. So er gebietet, so steht es da. Ist wunderbar. Aber das gilt auch von unserem Hirtenamt. Wenn der Herr uns einen Befehl gibt, dann geht's auch. Und dann werden wir die Kraft und die Zeit haben. Natürlich denken wir immer, kann ich das? So er spricht, so geschieht, so er gebietet, er hat dir's geboten, so steht's da. Er wird's Wirken auch schenken und darum wollen wir es nicht gezwungen tun und nicht unter Druck, sondern wie es Gott gefällt, so steht's da, freiwillig, wie es Gott gefällt. Herr, gebrauche mich. Herr, gebrauche mich. Ich habe ja immer wieder viel mit jungen Leuten zu tun gehabt, die gefragt haben, was ist die Berufung Gottes für mein Leben? Und die hatten immer eine sehr exakte Vorstellung, wie die Berufung geschehen muss. Einmal sagten sie, ich weiß gar nicht, ob ich berufen bin. Jeder Christ ist berufen. Nämlich zur Totalhingabe seines Lebens. Herr, ich will mir nicht mehr selber dienen. Ich möchte dich als Herrn anerkennen. Und dann kommt die zweite Sache, gebrauche mich, wie es wird. Und da herrscht große Flexibilität. Da herrscht große Flexibilität. Ich bin ganz sicher, dass Gott mich in die Mission gerufen hat und dann war durch die ganzen verschlossenen Türen das klar, dass ich dann auf einmal sehr widerwillig am Anfang in die Gemeinde gegangen bin. Und trotzdem war es der Segensweg und trotzdem kam die Mission wieder. Und so wird es Ihnen auch gehen. Herr, wo du mich gebrauchst, das hängt von den Berufungen ab. Livingston wollte immer nach China als Missionar gehen, dann hat Gott ihn, weil die Türen verschlossen waren, nach Afrika geschickt. Gab es einen größeren Afrika-Missionar als Livingston? Also man muss bereit sein, auch sich führen zu lassen. Hauptsache, ich diene dir, Herr, wo und wie du willst. Ich bin bereit, dir zu dienen. Und da kann sich manches verschieben, aber egal an welchem Dienst, das spielt auch gar keine Rolle. Ich bin bereit, dir zu dienen, Herr, wie es dir gefällt. Und dann steht noch im Vers 2 da, als eine weitere Gefahr, das Gezwungene ist eine große Gefahr. Niemand soll gezwungen den Dienst und so immer aus Freude. Herr, ich mache das gerne für dich. Ich muss gestehen, wenn meine Frau am Sonntagmittag gesagt hat, nach verschiedenen Diensten, wir hatten immer zwei Gottesdienste, sehr anstrengend, waren gesagt, jetzt gehen wir noch ins Altenheim, dann habe ich gesagt, mein Bedarf ist gedeckt. Aber meine Frau will ich doch auch nichts abschlagen. Und ich kann Ihnen sagen, es war der Himmel. Haben Sie doch auch schon erlebt. Wenn man sagt, wir machen sie, wie war es bei unseren Straßeneinsätzen? Wir wollten doch nicht auf die Königsstraße. Ich bin doch blöd, ich kann doch nicht auf der Straße reden, ich kann doch keine Witze machen. Ich bin doch kein Komiker. Und wenn wir, ich habe immer gesagt, wir haben gebetet, dass es regnet, dann muss man nicht gehen. Aber wenn wir gegangen sind, das ist total toll. Wenn man im Dienst des Herrn geht, wird man immer beglückt nach Hause gehen. Wenn man es nicht gezwungen tut, so ist unser Herz, sondern wenn man sagt, Herr, für dich gehe ich gerne. Und das, was das große Manko heute ist in unseren Gemeinden, dass die Hausbesuche fehlen. Das ist doch so furchtbar. So viele Menschen warten doch drauf, dass irgendjemand Anteil nimmt und ihre Last mitträgt. Der beste Seelsorger ist der, der einfach zuhört. Und dann können sie irgendwo noch sagen, jetzt will ich noch mit ihnen beten. Das ist so gewaltig und so groß. Also, das war die eine Gefahr und jetzt kommt die zweite Gefahr, nicht um schändlichen Gewinns willen. Wir sind heute alle finanziell so ausgestattet, dass ich glaube, ich habe es mit meiner Frau noch im Herfahren besprochen, ich glaube kaum, dass das irgendwo ein Hinderungsgrund heute ist, dass jemand auf eine Geldzahlung wartet. Das war früher da, in diesen Zeiten, wo man viel ärmer war, sicher anders, dass die auf eine Bezahlung gewartet haben. Wir sind ja so rundum versorgt, selbst der, der keine Arbeit hat, dass das Geld nicht mehr das Problem ist. Aber schändlichen Gewinns, das ist heute bei uns viel schlimmer, um der eigenen Anerkennung willen, um meines Ruhmes willen. Wie viele leiten eine Jugendgruppe bloß um des Ansehens willen? Ah, ich möchte auch einen Job haben in der Gemeinde. Und das wirkt so, ich möchte auch zu Mitarbeitern gehören. Das ist eine ganz gefährliche Versuchung. Ich möchte vorne stehen als Moderator. Ach, das ist ein Gedränge. In der Küche drängt man sich meist nicht so. Und wenn geputzt wird, sind auch nicht mehr so viel da. Wie wenn es darum geht zu scheinen. Und der Petrus sagt, das ist nicht die Aufgabe, wenn uns der Herr etwas aufträgt, dass wir es um unserer eigenen Anerkennung willen tun. Da müssen wir uns prüfen mit unseren Motiven. Bei der Süddeutschen Gemeinschaft gab es mal so ein Büchlein, irgendwas hatten die 100-jähriges Jubiläum und da waren so schöne Geschichten drin. Im Remstal war so ein Stundenleiter und er hat im Dorf einen Mann gehabt, der ganz weit von Gott weg war. Den hätte er so gern zur Evangelisation in Schorndorf dabei gehabt, aber es hätte gar keinen Wert gehabt, ihn einzuladen. Da hat er gesagt, könntest du mich mit deinen Pferden nicht in der Kutsche nach Schorndorf fahren? Ich zahle dir's gut. Er hat gesagt, das mache ich gern. Und hat ihn nach Schorndorf gegangen. Jetzt sagt mich noch eine Bitte, jetzt komm doch auch mit rein und sitz in, du musst mich nachher wieder mit heimfahren. Da hat die Kutsche bezahlt, bloß um einen anderen in die Evangelisation mitzunehmen. Verstehen Sie? Das ist der Hirtendienst. Mitfühlen können, wie kriege ich denn den da überhaupt hin? Wie kann ich denn das machen? Aus lauter Liebe, und da steht nicht um das schändlichen Gewinns willen, wo ich sage, um meiner selbst willen, um meiner Anerkennung willen, sondern aus Herzensgrund, weil wir Menschen so lieb haben und nicht wollen, dass sie verloren gehen. Darum auch die zweite Meile mit jemandem gehen und das versuchen, wie kann ich denn dort auf jemand zurecht dorthin bringen, als ein Hirte, der den Verlorenen nachgeht und sie sucht. Wie können wir überhaupt auf andere Menschen Einfluss gewinnen? Mir hat mal eine Frau angerufen, die wohnte irgendwo im Norden Stuttgarts und sagte, können Sie mir nicht helfen? Mein Nachbar beschwert sich immer, wenn ich ihm Traktate in den Briefkasten stopfe. Da sage ich, ja, und was ist jetzt das Problem? Sagt, da muss doch sicher ein Recht geben bei uns in Deutschland, dass ich das weiter tun darf. Da sagt, Sie werden doch hoffentlich nicht so einen Unsinn machen, dass Sie jemand, der sich verbietet, Traktate weiter in den Briefkasten stopfen. Verstehen Sie? Das kann doch nicht wahr sein. Wenn einer sagt, ich will davon nichts wissen, dann müssen wir das respektieren. Das sind doch freie Menschen. Wir wollen doch niemand auf die Nerven fallen. Also das geht nicht, sondern von Herzensgrund. Dass wir mit unserem Herzen Menschen erreichen. Unser Herz ist ja so wunderbar geschickt. Wie wir auf einmal das können. Wir sind ja auch vor 5 Jahren umgezogen. Meine Frau hat da so Ideen, wie man da hinkommt und das merkt, wenn ein Nachbar zum Krankenhaus muss. Und dann hat sie auch zu einer Nachbarin gesagt, bevor die zur großen Operation, darf ich noch mit Ihnen, aber doch nicht im Treppenhaus. Ja, dann gehen wir doch in Ihre Wohnung rein. Ist doch schön. Mit dem Herzen erahnen, wo ein Mensch bereit ist und darauf wartet, dass wir auf ihn zugehen. Von Herzensgrund, wie hat es denn der Herr Jesus mit uns gemacht? Der hat uns nicht bombardiert. Sondern von frühester Kindheit haben wir etwas geahnt von der Jesusliebe. Von einer Liebe, die so selbstlos war. Und das soll auch bei uns so sein, dass wir nicht die Funktionäre werden, sondern dass wir mit Liebe Menschen erreichen. Wir haben ganz viele Beispiele, wo das so war. Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief von der Gemeinde in Thessaloniki, ihr wart willig, das Evangelium mitzuteilen bis zu eurem eigenen Leben, sogar bis zur Hingabe eurer Seele. Ihr habt das mit einer solchen Liebe, mit einer solchen Freude getan. Dazu möge uns der Herr immer die Weisheit schenken. Wie kommen wir an jemand heran? Wie können wir überhaupt das Herz von einem Menschen gewinnen? Und dann heißt nachher, im nächsten Vers, im Vers 3, werdet Vorbilder der Herde, da steht im Griechischen aber Typen. wie beim Auto, ein Typ. War gerade beim Männerfestbach in Rutesheim und da war ein ehemaliger Konfirmand von mir, der hat gesagt, ich bin Chefeinkäufer für den Spider von Porsche. Ich sage, das muss mir helfen, ich weiß nicht, was der Spider sagt. Den Typ musst du mal angucken. Muss im Internet anklicken. Das kostet 800.000 Euro bloß, der Wagen. Verbraucht bloß 3 Liter Benzin. Das ist ein toller Porsche. Also, den Typ musst du angucken. So muss bei uns sein. Ein Hirtentyp, der begeistert. Und das ist so schön, dass es in der Gemeinde Hirten gibt. Das sind Leute, die sind nicht vorne. Sie sind irgendwo dazwischen, aber die haben Zeit. Beim Eberhard von Rothkirch im CVJM in Berlin, als der gegründet war, der war aus dem 70er-Krieg zurückgekommen mit einem abgeschossenen Bein, hat immer darunter gelitten, dass er ein Invalide war. Ich bin ja nicht mehr ganz gesund, aber eins hat er gehabt. Wenn er mit einem jungen Mann gesprochen hat, hat man gesagt, nach 2 Minuten ist es ein Seelsorgegespräch. Vielleicht haben Sie auch so eine Gabe. Dann, ich kann mit jemandem sprechen. Friedrich Hensel hat es ja so schön erzählt, wie der Dr. Alfred Zechnal ihn nach dem Krieg in dem Opel P4 mitgenommen hat und gesagt hat, Friedrich, wie stehst du zu Jesus? Gar nicht viel gesprochen hat. Und der Friedrich Hensel schreibt in seinem Buch, das war die Wende meines Lebens. Ab da war es klar. Er kam aus einem christlichen Haus, aber das fehlt bei so vielen. Wie stehst du zu Jesus? Aber so unter 4 Augen, aber dann in großer Liebe, ohne dass man einen Menschen irgendwo quetschen will. Einfach diesen Hirtendienst, werde Typen der Herde, ein Dienst in unseren Gemeinden, der so dringend nötig ist. Und dann nennt als weitere Gefahr, und das ist so wichtig, dass wir das alles erkennen, der Petrus den Hochmut. Ach, wir sind ja alle nicht hochmütig. Doch. Wir alle haben eine sehr feste Meinung von uns. Und das merkt man erst, wenn wir einmal in Scheitern kommen, wenn wir Misserfolg haben. Und dann werden wir auf einmal unruhig und sind verletzt. Und tatsächlich ist das eine gefährliche Klippe, ganz besonders bei uns Predigern, Gemeindeleitern, ganz stark. Aber das ist bei den Jugendleitern nicht besser. Und das ist bei den Missionsleitern nicht anders, bei den Missionaren nicht anders. Wir wollen doch für den Herrn Jesus etwas gewinnen, wir wollen wirken, wir wollen Erfolg haben, wir wollen was erreichen. Aber der Petrus sagt, der Hochmut ist etwas ganz Gefährliches, weil Gott dem Hochmütigen den Fuß stellt, dass er hin auf den Boden klappt. Gott widersteht den Hochmütigen. Gott lässt die Hochmütigen stolpern, ganz absichtlich. Das ist Gott selber. Nicht die widrigen Erlebnisse, weil Gott die Hochmütigen nicht haben will in seiner Gemeinde. Und wir sind alle sehr überzeugt von unserer Güte und Größe. Und wenn Sie einmal heute das sehen, unsere Gemeinde, die ist toll und die andere, wir sind noch besser und wir machen das alles. Neulich kam sogar im ERF in einem Gottesdienst übernommen, wir sind eine Gemeinde, so viel Akademiker wie dorthin gehen, gibt es sonst nirgendwo. Ganz toll, wir sind die Supergemeinde. Und heute mit den wachsenden Gemeinden ist das auch so ein Wettstreit. Da hat man ja sogar noch eine Hitliste gemacht, um das noch zu taxieren, welche Gemeinde größer ist. Das ist ein Virus. Ein Virus, gegen den es kein Heilmittel gibt, als dass man ihn mit Rumpf und Stiel ausrottet. Das macht alles kaputt. Das ist wie wenn ein Schiff auf den Felsen aufläuft und Leck schlägt. Und in der Jesusgemeinde ist das ganz furchtbar. Der Hochmut. Da müssen wir ja wissen, der Ehrgeiz ist in unserem Leben schon gut. Wenn ein junger Schüler zur Mutter sagt, ach Mutter, ist doch egal, ob ich 5 Sechser habe im Zeugnis oder 8 Sechser, da kommt es auch nicht drauf an. Sag, du musst doch Ehrgeiz haben, wenn du im Leben was erreichen willst. Das ist richtig, in der Welt kommt man nur weiter, wenn man Ehrgeiz hat. Ich will was schaffen, ich will was tun. Bei Jesus, in der Jesusgemeinde ist es gefährlich und für Hirten ist es ganz gefährlich. Wenn Hirten auch nur den Anschein erwecken, sie seien mehr als andere, besser als andere. Ich kann das auch nicht verstehen, wenn wir immer noch meinen, wir müssen den anderen etwas vorleben, als ob wir so makellose Leute wären. Wir können doch nur vom Heiland erzählen. Und wenn Leute zu uns kommen und uns einmal ihr Herz ausschütten, auch mit allem Schmutz ihres Lebens, dann beugt das uns ja und sagt, das ist ja wie bei mir. Wir sind doch auch solche Leute. Da ist zum Ehrgeiz gar keinen Platz da. Und da müssen wir heute aufpassen, weil in der Welt so viel geprahlt wird, haben die Christen das auch übernommen, nicht nur das Managen, sondern auch das Prahlen. Wir geben an, was wir alles tun und können. Aber das hat Jesus klar gesagt. Was stolz ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Was stolz ist. Was hoch ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel, sagt Jesus. So hart. Oder beim Hesekiel kommt das so schön, wie die Stadt Tyros sich so rühmt. Ich bin so schön, wir sind so eine tolle Handelsstadt. Und dann sagt Gott, weil du so schön bist und dein Herz sich überhebt, werde ich dich zu Boden stürzen. Und der Petrus sagt, dass die Ursünde in der Gemeinde, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen. Aufpassen, aufpassen mit dem Hochmut. Beim Salomo steht da schon ein stolzes Herz, ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. So viel rühmen. Wir brauchen doch den Ruhm gar nicht. Meinen wir, das sei so erfolgreich, wenn wir vor der gottlosen Welt sagen, unsere Gemeinde ist ganz toll und super. Nein, wir wollen vor der Gemeinde uns rühmen, dass wir von Jesus reden dürfen und dass Jesus sich finden lässt, dass Jesus uns gefunden hat und dass er uns alle Schuld vergeben hat. Und dass er sich mit uns verbindet, das ist doch unser Ruhm, sonst doch nichts. Der Petrus hat darunter gelitten, dass schon in der Urchristengemeinde dieses Hochseinwollen alles zerstört hat. Das steht im Johannes, 1. Johannesbrief. Diotrephes will hochgehalten sein. Da war einer in der Gemeinde, der hat gemeint, er sei was Besonderes. Das geht nicht gut. Es war eine Last. Daran hat sich alles gespalten und das war nicht gut und das ist nicht brauchbar. Es gibt einen rassistischen Hochmut, wo man denkt, wir Weißen sind besser als die Schwarzen. Es gibt einen Klassenhochmut, wo man sagt, wir sind die Arbeiterklasse oder die Akademiker sind mehr als die anderen. Aber was ganz schlimm ist, ist ein geistlicher Hochmut, wo man meint, wir seien mehr als andere, obwohl doch alles eine Gnadengabe ist. Das ist das Herrliche. Und darum hat Paulus am schönsten dieses Thema vom Hochmut abgehandelt. Er hat ja als ein ehemaliger Pharisäer, toll, das Gesetz befolgt, unsträflich, muss schon toll gewesen sein, was der für eine Ethik hatte, sein Lebensverhalten war. Und dann hat er sein ganzes Leben gesagt, ich habe immer Probleme mit dem Rühmen. Das Rühmen ist für uns alle ein ganz schwieriges Problem. Gott hat ihm ja viel geschenkt, offene Türen. Aber hat gesagt, damit ich mich nicht überhebe, hat mir Gott einen Pfahl ins Fleisch gegeben. Damit ich mich nicht überhebe, Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Und ich will mich am liebsten meiner Schwachheiten rühmen. Rühmen meiner Schwachheiten. Denn seine Gnade offenbart sich nicht in den Schwachen, das ist falsch übersetzt, in den Schwachheiten meines Lebens kommt die Gnade von Jesus zum Zug. Das ist doch ganz normal, dass wir sagen, ich weiß gar nicht, was ich bei dem Besuch reden soll. Ich habe neulich in der Bibelstunde gesagt, wenn ich zum Krankenbesuch hoch bin ins Krankenhaus, ich habe gerungen, Herr, welches Wort soll ich da sagen? Der Herr muss uns geben. Das kann man nicht lernen, Herr. Ich brauche dich, ohne dich kann ich es nicht. Du musst mir helfen. Und ich darf in meinen Schwachheiten immer wieder wissen, dass der Herr seine Gnade uns versprochen hat. Und darum wollen wir den Dienst tun, auch den Hirtendienst, ebenso im Wissen, dass wir nicht im Prahlen sind, wir sind die Macher, wir können das alles, sondern Herr, du musst mit deiner Gnade mir helfen. Wie sagt der Paulus, mit Furcht und Zittern tut er seinen Dienst. Und zwar, wer ist dazu tüchtig? Das kann nur der Herr mir geben, dass ich es tun kann. Ja, die Macht kann zur schweren Bedrohung werden. Die Macht, Sie kennen das aus den Gemeinden. Unsere Gemeinden werden massenweise zerstört von uns Pastoren. Durch den Machtanspruch des Pfarrers. Wie viel treue, gläubige Leute werden auf die Seite gedrängt, weil der Pfarrer sagt, nein, ich mache das allein. Und dann kommt das, alles hört auf mein Kommando. Sie kennen das. Aber es ist nicht nur eine Pastorenkrankheit, die Sie alle aus Ihren Orden schon kennen. dass darum die Gemeinde Jesu abstirbt, aber auch in den evangelikalen Werken ist das so und in den Missionen. Und da gibt es Leute, die gehen drunter kaputt, die kommen höflich in ein Komitee und die werden überfahren und werden kaputt gemacht und sie können sich nicht äußern, weil ein ungeistlicher Machtanspruch da ist, weil es nicht brüderlich und geistlich besprochen wird. Jetzt seien Sie bitte anders da, wo der Herr Ihnen Verantwortung auferlegt hat. Das war schon die Not in der ganzen Kirchengeschichte, dass ein Papst, wenn Sie den Gregor der Siebte, der gesagt hat, alle weltliche Macht kommt nur durch den Papst, stellen Sie mal vor. Heute ist nicht mehr ganz so schlimm, aber es gibt es auch noch. Das andere Leute, muss alles durch meine Kontrolle durch. Und nur das ist richtig kirchlich, was von, wo ich dabei bin, was ich kontrolliere. Gott sei Lob und Dank wissen wir, dass es das gibt in unserer Tradition, dass wir sagen, in der Kirche und wenn möglich mit der Kirche, aber nie unter der Kirche, nie unter der Kirche. Nie unter dem Kommando. Wir wollen dem Herrn gehören, ihm dienen wir mit unserem Leben. Ich bin dankbar über viel Freiheit, die ich auch genossen habe in unserer württembergischen Landeskirche. Aber die wollen wir haben, die geistliche Freiheit, dass wir die Dinge geistlich vor dem Herrn Jesus entscheiden und dass wir nicht den Irrweg gehen der Hierarchie und dann sagen, aber die, die einen Doktor haben, sind noch mehr und die Theologie studiert haben, sind mehr. Jeder Christ mit der Bibel in der Hand ist mündig, so hat es mal Manfred Hausmann ausgedrückt. Jeder Christ mit der Bibel in der Hand. Und da wollen wir die Dinge geistlich entscheiden und wirken. Und wem gehört denn die Macht in der Gemeinde? Wem gehört die Macht im Hauskreis? Wem gehört die Macht in den Missionswerken? Nur dem Herrn Jesus, niemand sonst. Und die anderen sind in einem Amt eingesetzt, aber immer um zu prüfen, was will der Herr von uns gemeinsam und dass wir darüber uns plagen und sagen, und Jesus hat ein Modell gegeben, wer der Größte bei euch sein will, der sei euer Diener. Und dann hat er den Schurz genommen und hat die Füße gewaschen. Und das muss immer wieder klar sein, da muss man immer wieder daran erinnert werden, dass darum die Gemeinde Jesus sich so oft selber zerstört, an dem ungeistlichen Machtanspruch, und das ist eine große Gefahr. Nach 30 Jahren Hofacker Gemeinde habe ich auch ein bisschen, das ist auch schon meine Heimatgemeinde. Natürlich, man bindet sich daran, da muss man wissen, nein, das ist nicht meine Gemeinde, das ist dem Herrn Jesus seine Gemeinde, ganz allein. Und dieses Personal kann man auswechseln, dann geht es wieder anders weiter und mit anderen Leuten. Das ist ganz arg schwer. Aber im Reich Gottes das Normale, weil wir nicht, es ist nicht meine Herde, sondern seine Herde. Und es gibt nur eine Gemeinde Gottes, die ihm gehört. Gibt so einen schönen Spruch, Herr, behüte alle, die mich lieb haben, vor mir selber. Vor meinem ungeistlichen Machtanspruch, dass ich nicht über andere herrschen will. Und darum glaube ich, dass ganz viele von Ihnen, die schon darunter gelitten haben, begabt sind zum Hirtenamt. Ich habe eine Geduld mit einem Menschen, nicht um meine Gedanken ihm überzustimmen, sondern zu hören und ein Werkzeug für Jesus zu sein und brauchbar zu werden. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist ganz arg schwierig mit der Demut. Sehr interessant, dass Jesus von sich selber sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Hat er auch vorgelebt. Nun werden Sie alle Literatur der Welt durchforschen können, alle Zeitungen, was Sie lesen wollen, alle Bücher in allen Bibliotheken. Das Wort Demut hat in der Welt keine Bedeutung. Das ist nur ein Wort, das für Christen einen Sinn hat, weil Jesus uns dieses geoffenbart hat. Heinrich Heine, der ja ein Jugendfreund von Philipp Spitta war, dem Liederdichter, bis zum Studium waren sie noch vereint und dann ging es nicht mehr, die beiden Wege. Heine, der große Hasser der Christen und des Evangeliums. Heinrich Heine hat es tatsächlich doch gesagt, dass die Demut eine Hundetugend wäre. Fifi, komm her. Das ist die Demut des Hundes. Nein, Demut der Jesusleute. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Wenn der Herr Jesus uns auch unserer äußeren Ehre und Macht beraubt, das ist ganz wunderbar. Jetzt darf ich das als uralter Mann, ich bin inzwischen Urgroßvater schon geworden, darf ich das Ihnen sagen. Ich hoffe, dass noch ein bisschen Fitness auch noch dabei ist, aber darf ich sagen, ich habe in meinem Leben manche Demütigungen erfahren, die haben mich geschmerzt mit meinem alten Menschen, dass man sich oft wehren wollte und wäre eitler Ehre nachgerannt. Ich muss heute sagen, Gott sei Lob und Dank hat Gott mich damals gedemütigt. Es gibt ja Situationen, wo der Herr einen auch tief hindurchführt durch Lüge und durch falsche Gerüchte. Herr, dann darf ich dir alles überlassen. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Die Demut ist nie schlimm. Und der Petrus selber wurde gedemütigt. Und wie der gedemütigt wurde. Er war ja ein super Jünger. Solche Leute hätten wir uns gewünscht. Der hat gesagt, Herr Jesus, für dich gebe ich mein Leben hin. Ich gehe ins Martyrium für dich. Und Jesus sagt, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Was? Ich dich verleugne? Niemals. Und dann ist passiert. An einer harmlosen Stelle, wo es gar nichts gekostet hat, bei der Magd, leugnet er zu Jesus zu gehören. Und dann heult er wie ein Schlosshund. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Gott kann uns tief demütigen. Und denken Sie immer dran, das sind Segenstunden, wenn der Herr uns demütigt. Es geht nicht nach unserer Natur. Der Herr Jesus hat ihn erst als Hirten einsetzen können nach diesen Tränen, nachdem er gewusst hat, ich bin ein labiler Mensch. Jeder von uns trägt diese Labilität in sich. Es ist keiner unter uns, auch unter den lieben, frommen Schwestern, die so viel gut sind, der nicht ohne die Gnade Gottes in die tiefsten Sünden fallen könnte. Jeder von uns. Wir leben von der Gnade. Und das ist das größte Wunder, dass der Herr sich uns erbarmt. Und das ist so wichtig für unser Hirtenamt, dass wir dieses Hirtenherz haben für gefallene Leute. Für Leute, die in großer Not sind. Das Armsein ist in der Welt eine große Schande. Ehrlos zu sein, Schande zu tragen, in der Welt schlimm. Beim Heiland ist nie eine Schande. Weil der Herr sagt, weide meine Schafe. Das war gerade so schön in Johannes 21, nach der Auferstehung. Petrus, dir will ich es anvertrauen. Hast du mich lieb? Wir hatten so eine schöne Freizeit auf der Tannenhöhe, eine ganze Sommerwoche. Jesus lieb haben ist besser als viel wissen. Manchmal möchte ich euch auch sagen, all die Glaubensgeheimnisse, die man heute ergründen will in den Glaubenskursen, die kriegt man gar nicht in seinen Kopf rein. Ich habe viel im Glauben auch nicht verstanden, wie die Dreieinigkeit geht und die ewige Erwählung. Aber stimmt, sie ist so, aber ich glaube es, aber ich kann es mit meinem Kopf nicht begreifen. Aber Jesus will ich lieb haben. Und das Liebhaben von Jesus ist der Schlüssel zu allem, erst recht zu unserem Dienst, dem Hirtendienst. Und das kommt so oft vor bei der großen Sünderin und so. Sie hat viel geliebt. Gott über alles lieb haben. Du sollst Gott einen lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Du sollst ihn lieb haben. Und dann weißt du immer um deine Bedürftigkeit und um deine Schwachheit. Als du jung warst, sagt Jesus zu ihm, gingst du, wohin du wolltest. Aber wenn du älter wirst, kommt ein anderer, der wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Aber du wirst seine starke Hand erfahren, die bei dir ist. Und das ist so wunderbar, dass wir das erleben, dass wir nicht uns prahlend anbieten müssen, sondern sagen, Herr, gebrauche mich. Es war ja so schön bei der Jugendkonferenz für Weltmission, wie der Hermann Hofsesser, ein Weingärtner aus Neustadt an der Pfalz, Neustadt an der Weinstraße, immer wieder dieses Wort zitiert, das ihm in seinem Leben zum Schlüssel geworden ist, das auf Friedrich von Bodelschwingh zurückgeht. Ich habe es bloß noch nicht in seinen Schriften gefunden, aber so ein herrliches Wort, wo Gnade ein Herz nicht demütig, nicht klein, arm und dankbar macht. Da wird es frech, stolz, hart und sicher. Wo die Gnade ein Herz nicht demütig, nicht klein, arm und dankbar macht, da wird das Herz stolz, frech, hart und sicher. Wir leben doch von dieser Gnade Gottes. Und jetzt, dass Sie es wissen, Sie stehen unter der Gnade. Das ist Jesus so wichtig. Er will Ihr Leben überschütten mit seiner Liebe. Er gibt Ihnen alle Verheißungen mit, wie er Sie in Ihrem Leben verherrlichen will. Er gibt Ihnen heute die Losung mit. Und dass sein Wort wahr ist und Sie erfüllt, das dürfen Sie erleben in den nächsten Tagen. Und da macht das gar nichts aus, dass wir immer kleiner werden und Jesus immer größer. Alles du und gar nichts ich. Und darum will ich was tun. Und Herr, dann sind die Dienste, die du mir anvertraust, ganz wichtig. Und ich bin überzeugt, schon heute oder morgen dürfen Sie ganz wunderbare Erfahrungen machen. In diesem Hirtendienst der Liebe von Herzensgrund. Für Jesus in der Spur, weil er Ihr Herz aufgeweicht hat und Sie lebendig gemacht hat. die Gnade Gottes, diese wunderbare Gnade, die keinen hinausstößt, aber die so mächtig und stark ist, dass sie niemand bezwingen kann. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass du uns brauchen kannst, auch mit allen Schwächen und Gebrechen. Und vor dir ist alles offenbar, dass es oft so ein unnützes Prahlen ist, ein Geizen um Ehre und Anerkennung, auch bei uns. Auch dort, wo wir in der Gemeinde sind, wo so viel Zank und Neid und Geiz gibt um diese Anerkennung. Herr, mach uns doch ganz, ganz frei, dass wir dem Lob der Welt abgestorben sind und bloß noch von deinem Lob leben, von deiner Liebe, von deiner Anerkennung und von deinen herrlichen Zusagen. Herr, wir wollen jetzt auch bitten für die Menschen, die du uns anvertraut hast, in unserer Nähe, die wir so oft allein gelassen haben, wo wir gesagt haben, wir hätten keine Zeit, wo wir keine Geduld hatten und die wir oft weggestoßen haben. Auch andere, die schon irgendwo hingelaufen sind, die einmal dabei waren bei uns. Herr, gib doch uns diese Freude, dass wir das Verlorene wiederfinden und zu dir zurückbringen. Mit deinem herrlichen Evangelium, deiner herrlichen Freudenbotschaft. Wir bitten dich auch für dieses Mutterhaus. Segne du alle, die hier tätig sind und an allen Stationen. Segne du auch die lieben Schwestern drüben im Feierabendheim. Gib ihnen auch deinen Frieden. Und dass sie auch noch in dem Schwachen, was sie tun, dich verherrlichen dürfen. Gerade in der Fürbitte und der Liebe für andere. Ganz herzlichen Dank, dass wir in deinem Dienste stehen. Amen. Jetzt gibt es ein schönes Lied. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Das ist so schön 440. Das war ein Schreinermeister, der das gedichtet hat, der Rambach, der dann schließlich Professor wurde bei August Hermann Franke in Halle an der Saale. 440, aber das hat so schöne Verse. Wir singen trotzdem nicht alle 440. Wir singen die Verse 1, 3 und dann 5 und 6. 440, 1 und 3 und dann 5 und 6.
Wir danken Ihnen ganz herzlich, Herr Pfarrer Schäffbuch, für diese Hilfe, in die neue Woche zu gehen. Und wir sind gespannt auf die Erfahrungen, die Jesus uns allen schenken wird. Wir laden Sie wieder ein zur nächsten Bibelstunde, nächsten Sonntag. Und ich habe zwei Termine zum Ausladen. Am kommenden Mittwoch sind Schulferien. Da ist kein Mittwochsbibelkreis. Dafür aber wieder am 7. November um 19.30 Uhr Bibelstudium im Sonnenberg-Mutterhaus in der Sonnenbergstraße 23. 7. November, ich glaube, da hat Billy Graham Geburtstag. Oder? Wir laden Sie auch sehr herzlich ein auf den Donnerstag, den 15. November. Diese Karte haben Sie vielleicht am Eingang schon gesehen. Der Bundestagsabgeordnete Volker Kauder wird sprechen zu dem Thema Einsatz für verfolgte Christen, damit die Hoffnung wächst, um 19.30 Uhr hier im Saal. Es ist zum Aufhorchen und laden Sie herzhaft ein in der Umgebung. Dafür ist am Mittwoch, den 14. November, dann kein Mittwochskreis, aber am Donnerstag, den 15. November, hier im Saal der Vortrag. Dann soll ich noch sagen, oder sagen wir es immer wieder, dass am 25. November keine Bibelstunde ist, weil wir hier unseren Mutterhaustag haben. Das ist zwar erst ein paar Wochen später, aber wir sagen es jetzt schon, dann können Sie es auch weiter sagen. Dann finden Sie am Ausgang unseren neuen Rundbrief mit Informationen zum Gebet und auch ein kleines Blatt, das ist nur für junge Frauen, 16 bis 27 Jahren, eine kleine Information über eine Silvesterfreizeit, Silvester mit der Bibel hier in Aidlingen. Vielleicht schauen schon manche aus nach einem Programm zum Jahresabschluss und zum Jahresanfang mit der Bibel. Und weitere Urlaubsideen finden Sie in unserem Urlaubsprospekt 2013. Jetzt Gottes Segen für diese Woche. Bis zum Wiedersehen.